Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schossenpur, kurz Kian oder Hoss. Mit dabei ist Philipp Hopf. Und Philipp hat ein sehr, sehr besonderes Kunstwerk bei sich heute.
Ein sehr besonderes Kunstwerk, ja. Ich weiß nicht, ob es ein, ja, also ich sag mal, ein Werk der Beständigkeit ist es auf jeden Fall. Denn was diese Woche abgegangen ist, das wird in die Geschichte eingehen. Es ist schon in die Geschichte eingegangen. Zum einen, dass der 43. Kian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, der ehemals 43.
Moment,
jetzt ist er 45.
Aber er war der 43. und 47.
Ah, okay. Also, der 45. und 47. Präsident der Vereinigten Staaten, Wiederwahl, Landslide-Sieg. Das werden wir alles jetzt mal besprechen. Auf jeden Fall sehr, sehr unerwartet für Leute, die der Mainstream-Presse folgen, weil sie davon ausgehen, es war ein sehr, sehr enges Rennen. Kamala lag teilweise vorne und jetzt ist Trump hat quasi das geschafft, was ein Präsident seit 40 Jahren, seit Bush Senior, also dem nicht George W., sondern seinem Vater nicht mehr geschafft hat, dass er sich den Senat auch noch geholt hat. Er hat also jetzt eine unglaubliche Machtfülle in den USA, weil die Bevölkerung entschieden hat und sie hat sich trotz einer gigantischen Propagandamaschinerie weltweit, die sich gegen ihn gestellt hat, trotzdem für Donald J. Trump entschieden. Und dann, Kian, gestern Abend schreibe ich dich an und sag dir, übrigens, hast du mitbekommen, die Ampel bricht gerade auseinander. Dann wurde es jetzt quasi noch zu einem deutschen Feiertag. Ja? Die Deutschen, die kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr raus, also viele natürlich, manche sind jetzt wahrscheinlich auch ganz traurig.
Ich dachte erst, es war ein Meme, was du mir geschickt. Ich habe erst gedacht, hä, was, als ob, das kann doch gar nicht sein. Und dann hat uns das noch jemand geschickt aus dem Research-Team und dann habe ich selber nochmal geschaut und so, was, wie? Also so wie ich das verstanden habe, hat Kanzler Scholz, Olaf Scholz hat Lindner, den Finanzminister, entlassen. Also er hat ihn nach Hause geschickt. Jo. Bruder, pack deine Koffer und geh. Also Lindner, falls du Bock hast, wir haben bei unserem Podcast noch einen Platz als Chief of Finance, vielleicht war's. Ich wollte jetzt nicht Hausmeister sein. Nein, lassen wir den Spaß beiseite. Lindner hat quasi, so wie ich das verstanden habe, korrigiere mich, falls ich falsch liege, sich gewehrt, die Schuldenbremse zu lockern, um den Haushalt zu decken und hat andere Vorschläge gebracht und Scholz hat einfach gesagt, nö, raus mit dir. Also, man weiß ja am Ende nie, wie so etwas koordiniert ist. Aber ich meine und ich finde, es ist gut und aufrichtig von Lindner zu sagen, hey, meine Pflicht als Finanzminister ist es, nachhaltig Finanzpläne für dieses Land zu machen. Dinge, die uns nicht nur temporär kurz helfen, aber dann in den Abgrund stürzen. Weil man kann sich immer alles intentionell, ja jetzt gerade Schuldenbremse, wir brauchen Geld für den Haushalt, ja lass uns doch jetzt mal schnell die Schuldenbremse aufheben, damit es jetzt alles gut ist. Man kann das immer irgendwie rechtfertigen. Aber man muss zu seinen Werten stehen und man muss vor allem dafür stehen, dass die Gesellschaft langfristig auf solidem Fundament steht. Und Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern hat eine sehr, sehr geringe, tatsächlich, also prozentual gesehen zum BIP, ich glaube, wir sind unter 80%, eine sehr geringe Staatsverschuldung. Amerika ist weit über 100. Japan ist beispielsweise bei 280%. Das ist ein anderes Geschäftsmodell, kann man sagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das auf jeden Fall aufrichtig, dass Lindner da sagt, nö, dann nicht, dann mache ich es nicht. Also ich werde nicht einfach das machen, was du mir sagst. Ich habe eine Rolle hier, ich habe auch einen Eid eingelegt und Scholz sagt aber, nee, ich habe auch einen Eid angelegt und ich muss Schaden abwenden und deswegen muss ich dich rauswerfen. Mhm. Also am Ende des Tages, es wäre interessant, mit Lindner zu sprechen. Es wäre interessant, mit Christian Lindner ein Gespräch zu führen. Wenn ihr das wollt, schreibt ihm. Christian Lindner, wenn du Lust hast, lass uns ein Interview machen. Und wir lassen dir die Plattform, du erklärst uns, was passiert ist und wie du das siehst. Ich glaube, es wäre interessant, oder Philipp?
Ich denke, das wäre sehr interessant und wir leben wirklich jetzt in historischen Zeiten gerade. Also es ist einmal eine Zeitenwende in den USA, das nannte es ja eine Entscheidungswahl, die ist ganz klar und die hat die Bevölkerung gesprochen, nennt sich Demokratie. Hier ist es ganz klar Richtung Republikaner gegangen und dann am gleichen Tag, da ist schon wirklich wahrscheinlich einiges kosmisch zusammengekommen, am gleichen Tag verkündet Die Totgeburt, ich denke, das kann man so sagen, die Ampel, die Regierung, ja, also es ist auf jeden Fall die Koalition, die am wenigsten gewollt ist von allen Deutschen. Egal, welche Umfragen du jetzt gerade schaust, es hat immer Mehrheiten, dass die Leute sagen, hört endlich auf damit. Ihr macht das Gegenteil von dem, auf was ihr einen Amtseid geschworen habt, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Ja, das ist, wir leiden Scholz, massiven Schaden.
Da muss man ja sagen, Scholz hat ja jetzt er hat angekündigt, das verstehe ich auch nicht, warum? Warum kündigt er an, dass er die Vertrauensfrage irgendwann im Januar stellen will? Er sagt einfach.
Februar, glaube ich sogar.
Also Scholz sagt in seiner Ankündigung, ja, ich muss, um Schaden abzuwenden, hier Neuwahlen. Ich werde die Vertrauensfrage stellen. Und dann bis spätestens März haben wir dann Neuwahlen, wenn das Parlament zustimmt. Und ich höre das und ich denke mir, hä? Und was machst du bitte jetzt noch? Es ist der 7. November. Warum kannst du die Vertrauensfrage nicht morgen stellen?
Ich denke, das ist wie Joe Biden. Der weiß ja dann mittags auch nicht mehr, was er morgens gemacht hat oder wo er aufgestanden ist. Aber er hat ja auch nicht gesagt, da hieß es ja auch, wir wissen alle, der ist hochdement, der Mann. Der kann nicht mehr weiter regieren, also regieren andere für ihn. Das nennt man dann den Deep State. Andere Leute, die im Schatten stehen, die nicht gewählt worden sind. Und trotzdem, es ist wahrscheinlich auch ein gewisser.
Also wofür braucht man diese Zeit? Das ist meine Frage, Philipp. Vielleicht hast du ja eine
einfach
Antwort.
An der Macht zu bleiben und gehen wir davon aus, jetzt spinne ich ganz wilde Theorien. Aber angenommen, dieser Mann hat eine Mission und diese Mission ist, Deutschland einen gewissen Punkt zu bringen, dann ist er daran interessiert, völlig egal, wie unbeliebt er ist, völlig egal, wie sehr er Schaden verursacht, er ist daran interessiert, Tag für Tag noch länger an der Macht zu bleiben, um sein Ziel zu erreichen, was auch immer dieses Ziel ist. Das wäre aber ein logischer Grund, wenn er sagt, ich muss ein Ziel erreichen und dann darf ich nicht, dann muss ich mich möglichst lange an der Macht halten, um dieses Ziel zu erreichen. Das wäre ein Grund, warum er sagt, nein, kein Neuwahl. Ich dränge es so weit raus. Du sagtest gerade Januar, dann waren wir bei Februar, möglicherweise genau. März.
Also ich glaube, das einzige Ziel, was der Kanzler von Deutschland haben sollte, ist, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, wie er es im Eid sagt, und sich für das Land einzusetzen. So, jetzt ist die Frage, wenn dein Land, und du bist demokratisch gewählt, dich nicht mehr will, und das kann man ja eindeutig in den Umfragen sehen, warum verzögert man dann die Vertrauensfrage, es ist November, wenn angenommen, das passiert wirklich erst Ende März, 5 Monate. Also die Vertrauensfrage will er erst im Januar stellen. Stell sie doch morgen. Okay, stell sie morgen. Warum? Okay, sagen wir mal bürokratischer Aufwand, keine Ahnung. Was möchtest du noch umsetzen? Und das finde ich, da sollte man dann jetzt wahrscheinlich einen sehr, sehr genauen Blick drauf werfen. Was macht diese Regierung jetzt in den nächsten 5 Monaten? Was wird da jetzt noch schnell durchgerungen? Wenn da, also ich will niemandem irgendwas vorwerfen, aber wir werden es alle hoffentlich beobachten können. Und wir sollten ein genaues Auge drauf werfen. Was machen denn jetzt noch die Regierungsparteien? Gibt es da jetzt irgendwelche Sachen, die jetzt noch ganz dringend durch müssen? Mal sehen.
Ja, ich denke, da liegst du gar nicht mal so falsch, Kian. Das ist genau der richtige Punkt, der beobachtet werden müsste. Was drücken sie jetzt noch durch, bevor sie gehen.
Lass uns da doch einfach Research machen am Ende. Einfach ganz fair. Vielleicht liege ich auch falsch. Ich weiß es nicht. Aber gut, kommen wir jetzt zum Thema. Donald Trump ist offiziell der 47. und 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Glückwunsch an Donald Trump. Ein Dankeschön an dieser Stelle, muss man einfach ganz klar sagen, an Elon Musk. Ich bin der Meinung, ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen. Elon Musk hat jeden Tag $1 Million an Menschen gegeben, die sich, glaube ich, zum Wählen angemeldet haben. Rein das. Und ich meine, die Beteiligung, die er geleistet hat, ist maßgeblich gewesen. Aber auch, also ich kann das mal jetzt hier einmal einblenden. Ihr seht das hier. Donald Trump ist ja in sämtlichen Podcasts aufgetreten. Und jetzt ist die große Frage, was für einen Einfluss hatten diese Medien, diese alternativen Medien wie Podcasts, wo du ein Langformatgespräch mit dieser Person führst, auf die Wahlen? Das ist jetzt eine berechtigte Frage, die in Amerika gestellt wird. Weil Joe Rogan hatte ja 40 Millionen und so weiter, ganz viele andere. Und wenn du dir anschaust, Kamala Harris, die hatte vielleicht auch so 6-7 Podcasts und auch erfolgreiche. Ich glaube, dieser Call Her Daddy Podcast ist relativ erfolgreich, aber nicht mal ansatzweise die Reichweite wie Donald Trump. Das heißt, selbst wenn Kamala in den traditionellen Medien, wo sie übrigens, das ist auch verrückt, zu, ich glaube, über 70% nur positiv dargestellt wurde, während Donald Trump, und das kann man ja quantifizieren, man kann ja einfach analysieren, welches Wort ist negativ, welches ist positiv, während Donald Trump in gleichen traditionellen Medien in Amerika, ich glaube, nur zu 15-20% positiv dargestellt wurde. Das heißt, die traditionellen Medien haben alles versucht, aber die Reichweite war nicht groß genug. Das heißt, wir können uns über eine Sache auf jeden Fall sicher sein. In den nächsten Wahlen, in 4 Jahren, werden die alternativen Medien, Podcasts, deutlich ernster genommen. Und es wird deutlich mehr Manipulationsversuche und Propagandaversuche in diesen Medien geben, weil man jetzt versteht, okay, das ist die Reichweite.
Da hat ja schon die Fernsehshow The View, da ist Whoopi Goldberg beispielsweise dabei, die gilt traditionell als sehr den Demokraten zugewandt, auch als sehr links und woke. Die haben ja gestern bereits eine Sendung gemacht, wo sie da alle furchtbar aufgelöst waren und oh Gott, jetzt der faschistische Diktatur bricht herein und alles geht zu Ende, wir sind alle am Arsch, jetzt werden die ganzen Minoritäten werden entrechtet, also die bereiten sich jetzt auf Armageddon vor und die haben ganz klar gesagt, in Zukunft müssen die Podcasts und die alternativen Medien zensiert werden. Warum? Nicht etwa, weil die eine Gefahr für die Menschheit bieten, sondern eine Gefahr für ihre Partei. Ja, sie haben gesagt, die sind so stark jetzt gewesen, die alternativen Medien, weil sich die Leute ja bewusst von den traditionellen, den MSM, Mainstream Media abwenden, die sie dort auch als The Lying Press, die Lügenpresse bezeichnen. Und sich gesagt haben, okay, ich suche mir alternative Formen der Informationsgewinnung. Und jetzt haben die Leute bei The View gestern offen darüber gesprochen, sie wollen das zensieren, sie wollen das einschränken. Ähnlich, wohlgemerkt, wie Ursula von der Leyen, unsere Ratsvorsitzende der Europäischen Union, das letzte Mal, als wir beide, du warst damals in Davos zum WEF, World Economic Forum, in ihrer Eröffnungsrede gesagt hat, die größte Gefahr ist jetzt plötzlich nicht mehr der menschgemachte Klimawandel, sondern es ist Disinformation and Misinformation. Wir blenden es gerade mal kurz ein.
Ladies and gentlemen, dear Klaus, let me go back to the number one concern of the Global Risk Report. Disinformation and misinformation. Tackling this has been our focus since the very beginning of my mandate.
Ja, und was ihr hier sehen könnt, ist, das ist auch wirklich, das nehme ich sehr ernst, wir sehen es ja auch, ein Crackdown. Wenn die Wahl jetzt nicht von Donald Trump gewonnen worden wäre, hat ja Elon Musk auch gesagt, es gab ganz klar Bestrebungen, die versucht hätten, Twitter, die Plattform, runterzunehmen, ganz stark zu kastrieren, also zu zensieren. Und das ist eine der letzten Free-Speech-Plattformen. Kann nur selber sagen, mir geht's hier gar nicht ums Recht haben, haha, der hat jetzt gewonnen. Nee, mir geht's um Freiheit, individuelle Freiheit und Frieden auch auf der Welt. Und wir sehen, Trump setzt sich ganz klar für eine Friedenslösung in der Ukraine ein. Das gefällt vielen europäischen Machtspielern überhaupt nicht, weil sie selber scheinbar nicht am Frieden interessiert sind, in Amerika auch nicht, weil der militärische industrielle Komplex massiv davon profitiert hat, dass der Krieg in der Ukraine durch laufende Waffenlieferungen immer weiter angeheizt wurde, weil der amerikanische Staat, also die Waffenindustrie, massiv davon profitiert haben. Und dann ist es einfach auch individuelle Freiheit, Freedom of Speech, also das sagen zu können, für was man steht, was man möchte, ohne Angst davor haben zu müssen, vor Repressalien, vor Demütigung, vor Diffamierung und so weiter. Also was das Thema angeht, mache ich mir große Hoffnungen.
Ja, du hast jetzt viel gesagt, Philipp. Ich wollte einmal kurz auf dieses Ursula von der Leyen-EU-Thema eingehen, weil ich verstehe es nicht so ganz. Die EU an sich ist ein wundervoller Ort. Desinformation ist ein großes Problem. Du erinnerst dich doch selber. Wir sind da bereits auch schon auf die eine oder andere Falle hereingefallen, unbewusst, und haben es dann revidiert. Und ich bin auch dafür, dass es weniger Desinformation gibt. Ich glaube, Desinformation wird ein großes Problem sein, in beide Richtungen, okay? Nicht nur in eine Richtung, in beide Richtungen. Aber, und das ist das große Problem, sobald Desinformation als Mittel zum Zweck verwendet wird, als Cover-up, um Meinungsfreiheit oder die andere Meinung oder die andere Seite einzudämmen, dann findet man sich eher in einer totalitären Diktatur als in einer freien Demokratie. Und das muss dann für sich jeder selber beurteilen. Ich weiß nicht und ich will auch den Vorwurf nicht machen an Ursula oder sonst wem, aber Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, die Meinungsfreiheit ganz oben zu bewahren vor Desinformation und ganz klar klassifizieren zu können mittels eben den Mittel, die wir haben. Was ist wahr? Was basiert auf welchem Fakt und was nicht? Und jetzt will ich noch einmal ein Meme einblenden hier von der Deutschland-Situation von Brudi Garell.
Brudi Garell.
Zitat, ich habe den Finanzminister entlassen, da er bei 1 Billion Steuereinnahmen die Schuldenbremse einhalten wollte. Bild von Olaf Scholz, wie er lächelt. Da musste ich gerade schmunzeln, als ich das Bild gesehen habe. Und dann nochmal hier ein Zitat von Wolfgang Kubicki. Der schreibt, wer von einem Koalitionspartner verlangt, seine Würde an der Garderobe des Kanzleramtes abzugeben, ist eines Regierungschefs unwürdig. Die Wahl, vor der Scholz die FDP gestellt hat, war Verfassungs- und Koalitionsbruch. Diesem Kanzler wünschen wir gute Reise und eine schnellstmögliche Ablösung. So, jetzt ist meine Frage, und da ist auch ein guter Kommentar, leider 3 Jahre zu spät. Warum erst jetzt? Ich meine, es sind ja auch andere Probleme passiert. Ist das, und das verstehe ich halt das Timing nicht ganz, also klar, die Probleme haben sich auch erst aufgebaut, deswegen würde ich halt auch gerne mit Lindner sprechen, warum das jetzt erst explodiert ist und nicht vorher. Und ob es irgendetwas mit der US-Wahl zu tun hat. Weil das würde mich zum Beispiel interessieren, ob da irgendeine Verbindung besteht oder nicht, oder ob es komplett unabhängig war. Also ich weiß es nicht. Ich würde es einfach gerne offen mal fragen. Und jetzt aber zu den US-Wahlen. Philipp, ich habe eine Menge.
Ich hätte eine Frage an dich. Bevor wir starten, lass mich da mal ganz kurz durchgehen. Das betrifft uns beide und ist ja ein Thema, das wir eigentlich nicht so oft im Podcast besprechen, das aber trotzdem einen großen Teil unseres Lebens einnimmt. Finanzmärkte, Spekulation. Die Öffentlich-Rechtlichen, namentlich die Tagesschau, hat gestern getitelt: Marktbericht nach Trump-Sieg, Ernüchterung an der Börse. Soll also suggerieren, es ist sehr ernüchternd, die Börse läuft nicht gut, die Leute haben Angst durch den Sieg von Donald Trump. Nun, und jetzt wenden wir uns mal ganz kurz, gehen wir raus aus Lala-Land, aus der Fantasiewelt, in der die sich aufhalten, und gehen jetzt mal kurz in die Realität und schauen uns das hier an. Breaking: The Dow Jones Industrial Average closes 1,500 points higher, posting a record close and its best Day since 2022. 1500 Punkte Anstieg, bester Tag für den Dow Jones seit 2022. Das ist nur der Dow Jones. Der Russell 2000, also der Russell sind die Small Cap Stocks, die 2000 größten Small Caps, is having its strongest 2-day gain since May 18, 2020. Hier haben wir sogar seit dem Jahr 2020 den stärksten Tag des Russell 2000. Wahnsinnsanstiege seitdem Donald Trump Präsident geworden ist. Da muss man sich ja fragen, was ist denn hier los? Und jetzt mal eine kleine Zusammenfassung hier. Wir sehen hier sämtliche Märkte, die angestiegen sind, ob S&P 500, ob Nasdaq, ob Dow Jones, ob Russell, alle sind massiv nach oben gestiegen. Und Kian, interpretiere das Ganze doch mal auf dem Kryptomarkt. Ist es dort ernüchternd abgelaufen?
Bitcoin hat ein neues Allzeithoch durchbrochen, über 75.000 Dollar. Und das Lustige ist, also das ist ja wirklich einfach nur noch lachhaft. Die Börse, was ist denn die Börse? Da haben Leute kommentiert, ich habe ja das Ganze retweetet und habe einfach nur Clownwelt dazu geschrieben. Und da haben Leute ernsthaft drunter geschrieben, für den DAX stimmt es doch an der Börse, nicht an den Börsen. Und dann denke ich mir, Brudi, der DAX ist kleiner von der Marktkapitalisierung als der Kryptomarkt. Der Kryptomarkt ist um mindestens 10% gestern angestiegen in einem Tag. Ich glaube, die Daily Candle beim Bitcoin war von der Marktkapitalisierung auf jeden Fall, aber ich glaube sogar nominell, entweder die größte, der größte Anstieg jemals oder eben in der Marktkapitalisierung auf jeden Fall der größte Anstieg jemals. Das heißt, Asset-Klassen, Krypto, okay, Krypto ist nicht legit, S&P 500, die größten US-Unternehmen, der Nasdaq, überall in der Welt gehen die Märkte hoch, und du sagst, du willst mir erklären, dass dieser Titel von der Tagesschau, Ernüchterung an der Börse nach Trump-Sieg, was passiert hier, liebe Freunde? Ich habe darunter geschrieben, man kann schon selektiv wählen, worüber man berichten will, und die Schlagzeile schön vage lassen, damit diejenigen, die nur diese lesen, ein falsches Bild bekommen. Weil sind wir mal realistisch, was denkt man, wenn man keine Ahnung hat, nach dieser Schlagzeile, oh, Trump wurde gewählt und die Börse, die große Börse, ist gecrashed. Nein, ist sie nicht. Die Börse, der DAX, ja, man könnte den DAX als die Börse bezeichnen, aber man könnte auch einfach schreiben, Marktbericht, der DAX ist schon seit einem Monat am Schwächeln und nicht nach Trump-Sieg die Börse oder nach Trump-Sieg Ernüchterung beim DAX. Weil man weiß doch, wenn man ein Journalist ist, bewusst, dass die Börse in Amerika hochgeht, da kann man doch nicht etwas anderes behaupten. Wenn man weiß, wollt ihr mir erklären, dass die Leute, die bei der Tagesschau arbeiten, nicht in der Lage sind zu verstehen, wenn sie so einen Titel schreiben, dass die Menschen denken, die Börse ist die Weltbörse und nicht nur der DAX? Und wollt ihr mir erklären,
was ist denn der
genau,
DAX,
und wollt bitte? Ihr mir erklären, dass die Menschen bei der Tagesschau nicht verstehen, dass, wenn sie schreiben, nach Trump-Sieg, der Kontext versucht wird, auf den DAX oder die Börse auf Trump zu beziehen? Es hat nichts mit dem Trump-Sieg zu tun, dass der DAX nicht so gut performt hat. Der DAX performt schon seit Wochen nicht so gut. So, Punkt.
Der DAX performt vor allem auch scheiße, weil die deutsche Wirtschaft scheiße performt. Und das wiederum ist die Ampelregierung absolut Hauptverantwortliche dafür. Also machen wir uns da gar nichts vor. Wir sehen Entlassungswellen gerade. Wir sprechen davon, dass der ehemals größte Autokonzern der Welt, Volkswagen, mehrere 10.000 Menschen entlässt, mehrere Werksschließungen. Hat da Donald Trump irgendetwas damit zu tun? No, das sind die grottigen, die vernichtenden, die versagenden Entscheidungen am laufenden Band der Ampelregierung die letzten 4 Jahre.
Genau, und da will ich, bleiben wir mal bei der Börse. Ich habe auch noch mal was Lustiges für dich. NTV, NTV ist eine legendäre, für mich schon legendäre Meme-Seite geworden. Also ich nehme es gar nicht mehr ernst. Für mich ist es eine Meme-Page jetzt. Lesen wir mal den Titel. Am 4.11. vor der Wahl. Der Börsentag. IW rechnet bei Trump-Sieg mit riesigem Minus für deutsche Wirtschaft. Dann am 6.11. der Börsentag. Trump-Sieg? Fragezeichen. DAX steigt. Okay, interessant. NTV. Bleiben wir bei NTV. Erinnern wir uns noch an Thomas Schmoll? Thomas Schmoll hat bei NTV damals den Artikel geschrieben, droht den USA unter Trump eine Diktatur. Die Anzeichen verdichten sich. Es ist Zeit für wieder eine Diktatur. Das zweite Mal, wieder 4 Jahre Diktatur und unter dieser Diktatur. Frag mal die Leute in Amerika. Willst du mir sagen, die Hälfte aller Amerikaner haben einen Diktator gewählt? Sagst du, die sind alle jetzt Faschisten? Also, ich verstehe es nicht. Für mich ist dieses Meme wirklich, es ist jetzt eingeblendet, wo dieser Psychologe mit so einem Verrückten im Raum sitzt und sagt, wo war diese Diktatur, von der du jetzt gerade redest, eigentlich in seiner letzten Amtszeit? War die da auch im gleichen Raum? Und ist sie jetzt gerade in dem Raum, in dem wir uns befinden? Weil er ist ja jetzt gewählt. Werden wir jetzt eine Diktatur sehen? Natürlich nicht. Genauso wenig, wie wir den Untergang der freien Demokratie gesehen hätten, wenn Kamala gewählt wäre. Ich finde, beide Seiten sind schwachsinnig übertrieben dramatisiert. Warum? Weil die andere Seite gewählt werden will. Merkt euch das. Ich persönlich, es gab einen Clip, ich glaube, ich habe das erwähnt, da hat jemand wirklich einen Satz rausgenommen, Philipp, wo ich mich lustig darüber mache, dass nicht die Welt untergehen wird, egal wer gewählt wird. Und dann hat sich wirklich ein Idiot dahingestellt und gesagt, ja, da seht ihr Hoss und Hopf, die Lab... Bro. Lassen wir es sein, gehen wir zum nächsten Meme. Bleiben wir bei Memes, Philipp. Ich finde, das ist eigentlich ein guter Weg, wie wir das Ganze hier einmal besprechen können, oder?
Schieß los.
Ich habe hier einmal ein Video. Kamala Harris, unsere Lieblingstante. Jetzt würde ich sagen, nach dem Meme, ich würde sie auch nicht mehr als Tante haben wollen. Kamala just pretended to call a voter, but then accidentally showed her screen. Das Video ist jetzt eingeladen. Ihr seht, wie sie so tut. Wie geht's dir? Hast du schon abgestimmt? Sie lächelt, tut so. Ah, du hast schon. Danke. Zeigt das Handy und man sieht, oh, Kamera ist offen. Also sie telefoniert gar nicht. Und dann...
Also es ist ja gar nicht möglich, dass sie telefoniert,
also
oder?
Es ist möglich, glaube ich. Es ist möglich, aber... Man würde auf der Notch oben, es kann ja sein, dass du telefonierst und aus Versehen die Kamera öffnest, das geht, glaube ich, aber dann würdest du auf der Notch, also oben dieser schwarze Balken, würdest du den grünen Punkt sehen. Dieser Punkt ist nicht da.
Ja.
Und da hat auch jemand kommentiert, Horst, du publizierst auch jeden Scheiß, weil ich habe es retweetet und habe einfach dazu geschrieben, einfach eine schlechte Schauspielerin ist diese Frau, weil mach's doch richtig mindestens. Und dann sage ich, ja, wo ist denn der Punkt? Und dann zeige ich quasi ihm diesen Screenshot. Und dann antworten mir Leute, man kann im Call sein und die Kamera anhaben. Ja, kann man, aber dann ist dort ein grüner Punkt und der ist nicht da. Schaut euch das Video an, zoomt rein, high quality. Sie hat mit niemandem telefoniert.
Jo, also es sind so viele Dinge, wenn man sich es jetzt näher anschaut, die auch ganz offen jetzt wohlgemerkt, wir nutzen jetzt nicht die nach rechts lehnende Presse, die jetzt natürlich a Field Day, einen Feiertag hat seit dem Trump-Sieg, sondern wir schauen uns CNN an. Das ist der Todfeind von Donald Trump. Und da war jetzt gerade CNNs Jake Tapper, der schockierend reagiert. Das ist ein ganz kurzes Video. Wir blenden gerade mal ein, wo es darum geht. In welchem Staat konnte Kamala Harris den total unbeliebten Joe Biden eigentlich übertrumpfen? Wo hat sie mehr Stimmen geholt? Wir blenden es gerade mal ein.
So you asked, are there any places that the vice president is overperforming Joe Biden in 2020? So we could show you that as well. We just bring that out here. Harris overperforming 2020.
Holy smokes.
There you go. So let this go away and see if there's anything in the east side there.
Literally nothing?
Literally nothing.
Literally not one county?
Und ihr seht es schon, er sagt hier, holy smokes, literally nothing? not one county, also sie konnte, und das sind jetzt die wirklichen Ergebnisse, da seht ihr den Unterschied zu dem, was die Presse uns gesagt hat, das war ein erfolgreicher Wahlkampf, sie hat total aufgeholt, die ist sehr, sehr beliebt, auch sie füllt endlich mal Hallen. Das ist ja einem Joe Biden nie gelungen. Ja. Und jetzt kommt wirklich raus, nachdem die Ergebnisse raus sind auf CNN, dass sie in keinem einzigen Staat einen Zugewinn schaffen konnte. Also sie ist nirgendwo besser gewesen als Joe Biden damals 2020. Und das ist schon, spricht schon eine sehr, sehr krasse Sprache, wenn du dir anschaust, was da erklärt wurde, was erzählt wurde, auch was immer wieder kritisiert wurde auf Polymarket, wo man gesehen hat, die Quoten gehen so auseinander. Am Ende des Tages, die Pollster, also die, die die Umfragen machen, lagen alle komplett falsch. Was ja auch jetzt von den Linken kritisiert wird, die sind mega wütend und sagen, wie konntet die uns nur wieder so eine Scheiße erzählen, alle komplett falsch gelegen. Die einzigen, die wirklich richtig lagen, waren Seiten wie Polymarket, also Wettseiten, wo du siehst, Leute setzen ihr Geld wirklich drauf. Das ist nachher im Vergleich, wenn du dir das mal anschaust, können wir gerade auch mal reinposten, kannst du dir im Vergleich anschauen, wie genau das gelaufen ist, der Verlauf, who will win the presidential election, das ist hier auf Kalshi. Kalshi ist die zweitgrößte Seite. Da konntest du genau sehen, wie richtig die lagen nachher am Ende des Tages, wo der Wettverlauf war. Das ist also sehr nahe an dem, worauf Leute wirklich ihr Geld setzen.
Genau, und jetzt schauen wir uns nochmal an, in welchen Staaten eigentlich Kamala gewonnen hat, weil es war ja ein enges Race. Mhm. Und wir können ganz klar erkennen, Kamala only won in states where voter ID is not required. Also ihr seht jetzt hier die zwei Bilder nebeneinander. Kamala hat tatsächlich nur in Staaten gewonnen, wo entweder gar keine ID, also ihr versteht das richtig, da ist keine Verifizierung mittels einer Personalausweis erforderlich fürs Abstimmen, für den Präsident. Und in Staaten, wo du keine Foto-ID brauchst, also wenn du eine ID hast ohne Foto, ihr wisst jeder, der sich mal, als er minderjährig war, in einen Club geschmuggelt hat, das kann man so fälschen. Und nur in diesen Staaten hat sie gewonnen.
Ja, das hinterlässt einen sehr faden Beigeschmack. Aber wenn wir gerade dabei sind, Kian, da möchte ich gleich mal ein wichtiges Thema ansprechen, denn hier kommen gerade einige Kommentare. Und zwar ist es ein Tweet von Zero Hedge mit vier verschiedenen Posts, also vier verschiedenen Tweets drin. Ja, you'll be shocked when you learn the answer. Ihr werdet schockiert sein, wenn ihr die Antwort kriegt. Ich bin mal gespannt, wie viele Zuhörer jetzt gleich mal checken, um was es hier geht. John Pavlovitz postet, how can we have had record turnout and 20 million fewer votes cast nationally? Wie ist es möglich, dass wir dieses Mal eine Rekordanzahl an Wählern hatten? Grundsätzlich insgesamt ein Rekord. Es sind noch nie so viele Leute wählen gegangen wie dieses Mal. Und gleichzeitig sind es 20 Millionen weniger Stimmen als bei der letzten Wahl. Und ihr wisst, was bei der letzten Wahl behauptet wurde von Seiten Donald Trump und vieler anderer Leute, dass es massiven Wahlbetrug gab. Und da gab es große Klagen, die gesagt haben, du darfst sowas nicht behaupten, das ist falsch, das ist eine Verschwörungstheorie, jetzt kommt der Trump, der Feind der Demokratie, es gab keinen Wahlbetrug. Nächster Post, The USA Singers. It's pretty weird that with record voter turnout all over America, there were 18 million fewer votes cast than in 2020. Es ist ganz komisch, dass obwohl wir eine Rekordanzahl an Wählern hatten, also jetzt am allermeisten, wir trotzdem 18 Millionen weniger Stimmen hatten als beim letzten Mal. Ich stelle die Frage, die man hier sich jetzt in den Raum stellen muss, mal noch nicht. Ich lese mal den nächsten vor. I hope in the coming days someone is able to explain how we had record turnout, but 18 million fewer votes than 2020. Both of those things can't be true. Also es können nicht beide Dinge wahr sein. Wir können nicht record voter turnout haben, eine Rekordbeteiligung an den Wahlen und gleichzeitig 18 Millionen weniger Stimmen. Und jetzt stelle ich die Frage. Wer sind die 18 Millionen Stimmen? Woher kommen die damals? Jetzt kommt's nämlich erst raus, weil sie jetzt die Vergleichszahlen haben. Jetzt heißt es nämlich, das ist der Rekord, eine Rekordzahl dieses Mal. Und gleichzeitig haben wir eine Differenz von 18 Millionen Stimmen. Woher kommen die anderen Stimmen? Und es könnte jetzt sein, dass jetzt sehr große Dinge aufgedeckt werden, denn diese Frage steht jetzt im Raum. Es gab damals ja scheinbar keine Manipulation. Das würde ja auch bedeuten, es gibt keine Demokratie mehr im klassischen Sinne, sondern die Demokraten hätten sich die Wahl gestohlen. So wurde er behauptet, das ist alles eine Lüge, ist eine Lüge von Donald Trump. Er hat das fabriziert. Und jetzt fehlen 18 Millionen Stimmen.
Ich weiß es nicht, Philipp. Es klingt alles zu verrückt, um wahr zu sein. Und ich habe das Gefühl, wir leben immer in verrückteren Zeiten. Was jetzt die Frage ist, was glaubst du, was passiert jetzt? Donald Trump ist gewählt, geht jetzt die Diktatur los? Geht die Welt jetzt morgen unter? Das ist ja jetzt die Frage. Und schauen wir uns mal zum Beispiel an, was denn andere, sagen wir mal, große Länder dazu sagen. Beispielsweise hier. China says it hopes for a peaceful coexistence with the United States. Zitat, we respect the choice of the American people. Und dazu schreibt der Autor des Tweets, Trump getting elected immediately got the world acting different. Also Trump gewählt, auf einmal sind alle so, oh, wir freuen uns, Respekt, wir wollen Freundschaft und Peace. Und ich glaube, beispielsweise auch Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman calls to strengthen, also stärke die Beziehungen mit den USA. Ich glaube, der Saudi Crown Prince war der, der Biden disrespected hatte. Auch der russische Präsident hat direkt bestätigt, confirms his readiness to begin negotiations with US-President-elect Donald Trump in Sachen Ukraine. Und es geht weiter. Iran's currency falls to an all-time low following Donald Trump's victory. Warum? Weil sie wissen, oh, Donald Trump, mit dem ist nicht zu spaßen. Auch weiter. Vor 5 Stunden, Newsweek.com. Ich weiß nicht, ob das echt ist, bitte nimmt das, also es kann sein, dass das jetzt nicht confirmed ist, aber ich sehe es hier vor 5 Stunden. Hamas calls for immediate end to war after Trump election win. Ob das jetzt alles stimmt oder nicht, ob die sich wirklich so verhalten werden, das sind ja jetzt alles nur Behauptungen erstmal. Urteilt nicht nach Behauptungen, urteilt nach Handlungen. Lasst uns gemeinsam beobachten, was jetzt passieren wird mit der Welt in den nächsten 4 Jahren. Wird es mehr Kriege geben oder weniger? Mal sehen. Und eine Sache, die ich euch garantieren kann, also das ist meine Meinung, was heißt, ich kann sie euch garantieren, das ist Spekulation. Ich sage euch, was passieren wird, weil wenn Trump gewählt wird. Ich glaube, wir sehen ja aktuell, wie jeden Monat die Arbeitsmarktdaten revidiert werden. Philipp, richtig? Jeden Monat oder fast jeden Monat kommen die Arbeitsmarktdaten raus in Amerika und dann sagt man, oh, warte mal, also einen Monat später, sorry, die sind doch schlechter als erwartet. Exakt. Ich glaube, jetzt, weil Trump gewählt worden ist, wird das nicht mehr passieren. Jetzt kommen die richtigen Arbeitsmarktdaten direkt raus und dann sagt man statt, oh, sorry, wir müssen sie revidieren, sagen die Medien dann, oh, guck mal, Trump wurde gewählt, was ist denn los? Der Arbeitsmarkt, dem geht's doch nicht gut. Und dann wird was passieren? Das ist meine Meinung. Ich glaube, was passieren wird, ist, dass das Commercial Real Estate in Amerika, was ja aktuell schon massiv unter Wasser ist, also teilweise 80-90% unrealisierte Verluste, die dort sitzen und warten und hoffen, dass die Zinsen sich wieder senken, damit die Kredite neu finanziert werden können. Ich glaube, Trump wird Jerome Powell pushen, zu sagen, senkt die Zinsen, senkt die Zinsen, senkt die Zinsen. Und Jerome Powell wird sagen, ja, ich mache das. Aber ich glaube, er wird es so langsam machen, dass der Commercial Real Estate Markt dann, wenn das Rollover dieser Kredite ist, im ersten Quartal 2025, kollabieren wird. Und ich glaube, sie werden versuchen, Trump die Schuld dafür zu geben und zu sagen, hey, schaut mal, ihr habt Donald Trump gewählt, ihr habt einen Republikaner gewählt. Da seht ihr, was passiert. Erst ist der Arbeitsmarkt schwach, dann implodiert die Wirtschaft. Wählt uns nächste Mal wieder. Das ist das, was ich glaube, was passieren wird. Und ich glaube, ich sehe die Wahrscheinlichkeit dafür sehr hoch. Natürlich können Dinge passieren, die das dann doch verhindern. Natürlich hat Trump Hebel, die er bewegen kann, um das in eine andere Richtung zu lenken. Keine Frage. Das ist nicht garantiert. Ich bin 25, ich habe nicht, also am Ende des Tages bin ich und will ich auch nicht so tun, als wäre ich der krasseste Wirtschaftsexperte oder Makroexperte. Bin ich nicht. Aber das ist das, was ich glaube, was passieren wird, wenn Trump gewählt wird. Ich glaube aber auch, eine Sache, die passieren wird, ist, dass die Konflikte auf der Welt hoffentlich etwas diplomatischer gelöst werden.
Ich denke, die Hoffnung darfst du dir machen, Kian. Und was ich sehe, mir geht es gar nicht so sehr um Trump. Und Leute, glaubt auch nicht, dass für so riesige Länder eine Person alles überblicken kann. Es ist sein Team. Ja? Das Team einer Person. Auch in Deutschland, Olaf Scholz trifft nicht jede Entscheidung. Ich meine sogar, er trifft sehr wenige Entscheidungen. Es gibt Ministerien außenrum. Und wenn wir uns das Team von Donald Trump anschauen, dann sehe ich dort viel Sachverstand, teilweise messerscharfe analytische Fähigkeiten. Nehmen wir den größten Feind der Pharmaindustrie überhaupt. Sein Name ist Robert F. Kennedy, der sich ganz klar gegen die Pharmalobby gestellt hat, ganz klar gesagt hat, die Impfstoffe sind sehr, sehr gefährlich. Er will nie wieder so etwas sehen, dass Menschenrechte eingeschränkt werden. Der sich ganz klar gegen das CIA positioniert hat und gesagt hat, mein glaube, sein Onkel ist es gewesen, John F. Kennedy, der eine Kugel in den Kopf gekriegt hat, scheinbar von Lee Harvey Oswald. Aber wir wissen, dass Lee Harvey Oswald kurz danach erschossen worden ist, um Spuren zu verdecken. Sie haben schon gesagt, diese Beweise werden rausgelassen. Also ich zähle sehr viel auf Robert F. Kennedy. Ich zähle sehr viel, Kian auch, auf Elon Musk. Ich zähle sehr viel auf Tulsi Gabbard. Das ist eine weitere Demokratin, die das Lager gewechselt hat, weil sie gesagt hat, die sind so linksextrem geworden, die Demokraten. Ich kann dafür nicht mehr stehen. Ja, also du hast, dann hast du Vivek. Vivek, kommt der aus Indien eigentlich?
Also er hat auf jeden Fall indischen Background, aber er ist Amerikaner. Und aber Philipp,
ja,
ich glaube, eine Sache, die auf jeden Fall nicht passieren wird, okay, da setze ich mir jetzt einfach hin und sage, das wird nicht passieren und das haben sie alle versprochen. Und da muss man einfach fair sein. Es werden einfach oft Dinge im Wahlkampf versprochen und das ist, glaube ich, wahrscheinlich so garantiert, wie es ist, dass man Steuern zahlen muss, dass Dinge versprochen werden im Wahlkampf, die nicht eingehalten werden. Und eine dieser Dinge, die ich glaube nicht eingehalten werden, ist beispielsweise, dass die Liste rauskommen wird, Epstein-Liste, dass die Liste mit Diddy rauskommen wird, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, dafür belangt werden, dass das CIA aufgelöst wird oder reduziert wird. Dieses ganze Geschwafel von, ja, wenn wir gewählt werden, dann werden wir den bösen Deep State beseitigen. Glaube ich nicht.
Also glaub mal, direkte Frage. Glaubst du, die John F. Kennedy Akten werden veröffentlicht?
Also wer John F. Kennedy getötet hat damals?
Also auf jeden Fall mal, das ist ja nachher die Frage, ob das daraus ersichtlich ist, aber auf jeden Fall mal die Untersuchungen.
Ich glaube nicht. Also vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so tief in dem spezifischen Thema. Ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Epstein-Kundenliste nicht weder wird die veröffentlicht, noch werden die Leute dafür belangt. Aber
das glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht, weil dann würde es einfach so viele Festnahmen geben. Da könntest du halb Hollywood, die halbe Politik, da könntest du Top-Juristen wie Alan Dershowitz aus den USA.
Du willst ihn auch immer mit dem Namen benennen, ne?
Ich will ihn mit dem Namen benennen. Er wurde ja auch in der Netflix-Serie benannt von mehreren Frauen, die gesagt haben, dass er sie vergewaltigt hat auf der Insel, während sie Minderjährige waren und sie ihn massieren mussten. Und
Okay, lass uns jetzt nicht in solche deepen Themen reingehen. Das ist mir jetzt auch genau. Alles hier zu wild. Was ich sagen will, John F. Kennedy. Guck mal, ich kenne mich nicht aus, was das JFK-Thema angeht, aber ich glaube, angenommen, wirklich einfach nur ganz wild gesponnen, Schwurbelhausen, wie ihr wollt, angenommen, die CIA hat wirklich damals den Präsidenten der Vereinigten Staaten eliminieren lassen. Jetzt ist die Frage, und da haben wir uns doch schon mal mit beschäftigt, der CIA, Ex-CIA-Typ, hat doch mal in einem Interview gesagt, für die CIA ist nur ein Ziel an oberster Stelle. Und es ist nicht die Sicherheit des Präsidenten. Der Präsident kommt alle 4 Jahre. Das Land bleibt. Es ist die Vorherrschaft des Imperiums Amerika. Mhm. Warum? Weil die Prämisse ist, wenn ein starkes Amerika besteht, haben wir eine starke Welt, wenig Chaos und Menschenrechte und Fairness und Gleichheit. So. Das ist die Prämisse. Jetzt muss man sagen, wenn du bei der CIA bist und es kommt ein Präsident, der gewählt wird, so jemand wie Trump, der plötzlich Dinge anders machen will und plötzlich vielleicht anfängt, Dinge so zu rütteln, wie sie theoretisch das gefährden könnten, was du dir aufgebaut hast, über nicht nur ein Jahrzehnt, sondern vielleicht ein Jahrhundert. Vielleicht ist das die Vorherrschaft über die Geldmenge. Vielleicht ist das die Vorherrschaft über den Ölhandel. Vielleicht ist es die Vorherrschaft über das Militär. Egal was es ist, es sind ja alles Teile, die dazu beitragen, dass Amerika diese Vormachtstellung hat. Ich zum Beispiel bin jemand, und das hat mich auch lange Zeit gebraucht, das zu realisieren, ich glaube, ich bin eher dafür, dass es eine amerikanische Vormachtstellung ist. Wenn wir uns damals anschauen, die 2000er Jahre, 2010, wo Amerika 2005 in der Prime war, wo die Musik gut war, mit Substanz war, wo die Kultur at the peak war. Ich war halt damals ein Kind, ich war nicht viel politisch involviert, aber ich kann mich daran erinnern, für mich war die Welt damals in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es passieren würde unter der Vormachtstellung eines anderen Landes und ich kann mir auch aktuell nicht vorstellen, wie es wäre, wenn Amerika gar nicht mehr die Macht hätte, die es hat. Aber jetzt nimm doch mal an, Philipp, die bei der CIA sitzen da und die versuchen, diese Vormachtstellung, dieses Imperium zu beschützen. Und dann kommt der Präsident und sagt, wir wollen die Zentralbank auflösen zum Beispiel, aber die Zentralbank ist der Ankerwert, mit dem Amerika seine Vormachtstellung behalten kann. Ohne die geht das nicht. Dann bestünde doch theoretisch die Rechtfertigung. Also ich sage nicht, dass ich es machen würde. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Ich sage nicht, dass ich das befürworten würde. Ich sage nur, logisch gesehen, wenn dein Ziel ist, das zu bewahren, dann könnten sie sich doch irgendwie rechtfertigen. Ja, wir müssen National Security, wir müssen für die nationale Sicherheit den Typen loswerden. Und dann machen sie es. Und dann können sie jetzt sagen, ja, wir dürfen das nicht veröffentlichen, weil es schützt die nationale Sicherheit, weil die Leute werden es nicht verstehen. Und dann müssten wir ihnen alles erklären. Und das machen wir nicht. Also, weißt du, was ich meine?
Das ist ja auch, wenn du so willst, die Rechtfertigung wahrscheinlich für, ich meine, wenn du dir schaust, es gibt so, da liegen so viele Leichen im Keller, da brauchen die 20 Stockwerke, und zwar Hallen, ja, was das CIA schon für Operationen gefahren hat, Black Ops gefahren hat, für Eigenfinanzierung sehr, sehr, sehr wahrscheinlich im Drogenhandel involviert ist.
Aber ganz ehrlich, Philipp, sorry, dass ich unterbreche, du kannst gleich weiterreden. Eine Frage nur. Diese ganzen Leichen, ich bin mir sicher, die gibt es. Willst du wissen? Willst du diese Leichen sehen? Ich nicht. Ich will sie gar nicht sehen. Ich will gar nicht wissen, was das für Leichen sind. Ich will sie gar nicht sehen. Ich ekel mich davor. Ich will in einer schönen, sicheren, mit wenig Chaos existierenden, guten Welt leben. In der Menschlichkeit.
Aber die existiert nicht.
In der ja, aber also als ich ein Kind war, hat sie für mich existiert.
Also guck mal, Menschlichkeit, ja, in der Erinnerung, aber wir reden jetzt von Bombenkrieg und von mehreren Schauplätzen auf der Welt.
Vielleicht hast du recht, vielleicht war ich einfach.
Wo Kinder und Frauen jeden Tag sterben und wo Waffen hingeliefert werden. Und Amerika ist der größte Waffenlieferant, zum einen in den Nahen Osten und zum anderen in die Ukraine. Amerika ist der größte Waffenlieferant. Es geht am Ende des Tages nicht um Menschlichkeit, es geht um den Herrgott unser aller, die größte Macht auf der Welt. Und das ist, die wird gefüttert durch Geld. Ja? Money makes the world go round. Und ich glaube, das ist der Erhalt, den die anstreben. Geheimdienste, vor allem so mächtige Geheimdienste, die sind eine Selbsterhaltung, wahrscheinlich wie eine KI irgendwann, wenn sie so klug wäre und so mächtig, dass sie nur noch den Zweck der Selbsterhaltung hat, dass sie niemand mehr abschaltet. Und ich glaube, solche Organisationen sind sehr ähnlich. Die, wer ihnen in die Quere kommt, der lebt gefährlich. Ja? Und ich glaube, John F. Kennedy, um zurückzugehen zu den Kennedy-Akten, der wurde ihnen gefährlich und dann wurde er beseitigt.
Ja, also keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach zu jung, zu optimistisch, zu positiv, aber ich hoffe einfach, dass es Leute gibt, die da ganz oben sitzen und die viel mehr zu sagen haben und viel mehr Macht und Geld haben, als wir beide jemals haben werden und irgendwo auch ein Interesse dafür haben, dass die Menschlichkeit bewahren bleibt.
Jo, Leute, schreibt uns das gerne mal rein, ob euch das Ganze gefallen hat. Wenn ja, teilt diesen Podcast. Ich fand, es sind super, super spannende Themen. Also schaut mal, was wir gerade erleben, das müsst ihr auch als Geschenk sehen, weil das bietet auch ganz viele neue Chancen für uns alle. Startet das Jahr, das nächste Jahr mit einem fresh Start rein, Leute. Ihr habt wirklich viele Chancen jetzt, weil Zeiten der Veränderung sind immer auch Zeiten, wo sich Türen öffnen, wo ihr neue Chancen bekommt, wo alte Systeme zerfallen. Die Ampel, ein altes System, ob sie jetzt noch bis Dezember, Januar, Februar, März geht, sei völlig dahingestellt, dann wird es zu Ende gehen. Und dann gibt es neue Chancen für euch, neue Chancen in Amerika, neue Chancen in Europa. Das kann auch wieder eine Blütezeit beispielsweise für den gebeutelten DAX bedeuten, dass die Leute wieder aufatmen, wieder Hoffnung bekommen in die Zukunft. Die einzige Konstante, wie wir schon gesagt hatten, sollte das hier sein, jeden Tag einen Schritt weiterzukommen. Jeden Tag einen Schritt weiter. Nehm dir etwas Zeit, arbeite jeden Tag an dir und wir können euch sagen, mit all unserem Wissen, das wir gesammelt haben, werdet ihr massive Ergebnisse erzielen in 2025.
Genau, und das Einzige, was ihr in eurer Hand habt in so chaotischen Zeiten, ist euch selbst. Also kümmert euch darum, dass ihr euren Kopf klar kriegt, dass ihr euren Körper schärft und dass ihr eure Sinne stärkt. Und das macht ihr, indem ihr kontinuierlich an euch arbeitet. Und dafür haben wir, also ohne da jetzt dick Werbung machen zu wollen, weil unser Buch ist schon, seitdem wir es gelauncht haben, es ist noch nicht mal draußen, es ist ein Vorbestellungsbasis, es ist seitdem ununterbrochen auf der Eins. Wir haben so viele Einheiten, dass unser Verleger da nicht hinterherkommt, schon verkauft. Wir machen das nicht, um damit Geld zu verdienen. Dieses Buch, also wir können das auch transparent danach offenlegen. Wir machen das, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Ich hätte mir gewünscht, damals dieses Buch zu haben, als ich 16 gewesen bin. Ich habe ähnliche Bücher gehabt, aber so kompakt, jeden Tag eine Seite, immer wieder etwas Neues, was mich dahingehend pusht, einfach ein besserer Mensch für mich selbst zu sein, gibt es nicht. Und ja, wir hoffen, wir können damit vielen Menschen helfen und ihr habt noch die Möglichkeit, es vorzubestellen, deswegen macht es gerne, wenn ihr wollt und ihr könnt sogar ein Treffen mit uns gewinnen. Das heißt, entweder in Dubai oder in Zürich oder beides. Stellt vor, jemand gewinnt beides. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ja, alles in der Videobeschreibung. Schaut gerne rein und dann würde ich sagen, Philipp, sehen wir uns im nächsten Podcast.
Schön war's und bis bald. Habt alle ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.